Naqib Hakimi kam 2010 als Geflüchteter aus Afghanistan nach Deutschland. An die Anfangszeit in der Erstaufnahmeeinrichtung erinnert er sich noch gut. Auch an die Langeweile.
In erster Aufnahmeeinrichtung, man hatte gar keine Ahnung, wie weitergeht, oder man geht davon aus, bis man halt ein bisschen checkt, wie es hier Abläufe ist. Und man denkt, ich bin halt hier, ich bleibe hier, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wann ich überhaupt von hier verteilt werde. Also die Langeweile ist auf jeden Fall da, weil die Nächte, die man morgen man nichts zu tun hat, dann natürlich verbringt man einfach die ganze Nacht irgendwie mit Kumpel, spielt irgendeine Karte oder sowas. Und am Morgen kannst du schlafen, weil du hast keine Aufgabe.
Richtig schlimm wird es für Naqib Hakimi aber erst, als er nach Nürnberg kommt. In eine Wohnung, die er sich mit zwei anderen Männern teilt. Was Langeweile anrichten kann, erlebt er dort hautnah mit.
Ich hatte meine Mitbewohnerin und andere Leute auch im Heim gesehen, miterlebt, dass sie durch Nichttätigkeit krank geworden, psychisch, auch körperlich. Das war auch sehr schlimm für mich selbst.
Dann wird der Asylantrag seines Mitbewohners abgelehnt. Und die Situation eskaliert.
Er hatte seine Hoffnung verloren, nachdem er zum Beispiel die Duldung bekommen hat. Also sein Asylantrag wurde abgelehnt. Er hatte einfach keine andere Möglichkeit, außer sich im Heim aufhalten, irgendwie sie sich beschäftigen. Dann hat er angefangen zum Trinken. Und während der Trinken er ist auch sehr, sehr psychisch belastet und hatte zum Beispiel manchmal die Tablette gegen psychisch mit dem Alkohol zusammengenommen. Und das war Katastrophe. Also er war fast am Ende zweimal auch versucht, sich das Leben zu nehmen.
Um das gleich klarzustellen, die Langeweile, von der Naqib Hakimi hier erzählt, ist nicht mit der Langeweile zu vergleichen, die man fühlt, wenn man ein langweiliges Buch liest, einem langatmigen Vortrag lauscht oder in der Arztpraxis oder auf den Bus wartet. Das ist die sogenannte situative Langeweile. Die kennt jeder. Und auch die ist unangenehm und schwer auszuhalten. Das sieht man zum Beispiel daran, wie schnell Menschen im Wartezimmer oder in der Bahn ihr Smartphone rausholen. In diesem Radiowissen und in der Erzählung von Naqib Hakimi geht es um eine andere Form der Langeweile. Eine, die chronisch ist. Was das ist, erklärt die Soziologin und Langeweile-Expertin Silke Ohlmeier.
Chronische Langeweile bedeutet, dass Menschen sich in großen Teilen ihres Lebens oft dauerhaft langweilen. Also so zum Beispiel ihre Partnerschaft oder ihre Arbeit oder das erste Jahr nach Geburt eines Kindes als langweilig empfinden. Zum Beispiel jetzt bei der Arbeit, es geht nicht darum, also alle finden mal bestimmte Aufgaben langweilig. Aber wenn das so das Grundgefühl ist, dann kann man davon sprechen, dass die Langeweile chronisch ist.
Neben der situativen und der chronischen Langeweile gibt es noch eine dritte Form.
Dann gibt es noch eine Steigerungsform davon, das ist die existenzielle Langeweile. Und existenzielle Langeweile bedeutet, dass Menschen ihr ganzes Leben als langweilig empfinden. Na, da sind wir schon nah dran an der Depression, könnte man fast sagen.
So wie bei Naqib Hakimis Mitbewohner. Existenzielle und chronische Langeweile sind ein Problem, mit schlimmen Folgen für die Betroffenen. Studien zeigen, dass sie Glücksspiel, Essstörungen, Alkoholsucht, Drogenabhängigkeit und Depressionen fördert. Sie korreliert mit Angst, Einsamkeit, Wut, Aggression und erhöht das Risiko von Unfällen. Trotzdem wird sie oft nicht ernst genommen, sagt Langeweile-Expertin Silke Ohlmeier.
Es gibt so eine Haltung von, na, wenn wir dafür sorgen, dass Menschen irgendwie essen, trinken, vielleicht sogar noch ein Dach über dem Kopf haben, dann haben wir hier genug getan.
Die Soziologin Silke Ohlmeier ist sich sicher. Chronische Langeweile trifft nicht alle Menschen gleich. Sie sagt, es gibt Gruppen, die stärker und häufiger davon betroffen sind und hat ein Buch darüber geschrieben. Es trägt den Titel »Langeweile ist politisch«. Aber kann ein Gefühl wirklich politisch sein?
Politisch sind im Grunde alle Gefühle. Also da zeigen die sozialwissenschaftlichen Studien einfach sehr deutlich, dass zum Beispiel die gesellschaftliche Position, also der Bildungsstand und das Einkommenslevel, einen Einfluss hat auf unsere Gefühle. Und dass zum Beispiel die unangenehmen Gefühle, also Wut, Ärger und so weiter, Langeweile auch, eher in den unteren Schichten verstärkt aufkommen als in den oberen. Das heißt dann aber natürlich nicht, dass sich Menschen in den oberen Klassen oder mit hohem Einkommen, wie auch immer, nicht langweilen oder keine negativen Gefühle haben. Aber man sieht, es ist einfach mehr als die ganz individuelle Verantwortung.
Gefühle können also politisch sein. Das sieht man auch daran, welche Rolle sie in der Politik spielen.
Trauer.
Spanien im November 2024. Zahlreiche Menschen haben bei den Überflutungen ihre Häuser verloren. Über 200 Menschen ihr Leben. Das ganze Land trauert mit den Angehörigen und den Betroffenen.
Wir sind hilflos, traurig, wütend. Am Ende. Es ist unerträglich.
Bei der sogenannten Staatstrauer kommt das öffentliche Leben für mehrere Tage zum Erliegen. Fahnen hängen auf Halbmast, Vergnügungsveranstaltungen werden abgesagt, Geschäfte bleiben geschlossen. Diese kollektive Trauer wird meist vom Staatsoberhaupt verhängt, ist also politisch.
Angst.
Populistische Parteien und PolitikerInnen zielen bewusst auf die Angst der Menschen. Angst vor Armut, Angst vor Fremden, Angst vor der Zukunft. Angst bedeutet Macht. Und deswegen dauert es selten lange, bis auch gemäßigtere Parteien mitmachen. Zum Beispiel beim Thema Migration. Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Generaldebatte im Bundestag im September 2024.
Wir müssen uns aussuchen können, wer nach Deutschland kommt. Das sage ich hier ganz ausdrücklich. Und deshalb gehört auch dazu, dass wir das Management der irregulären Migration hinkriegen, dass wir die Zahl derjenigen, die irregulär nach Deutschland kommen, reduzieren und dass wir diejenigen, die nicht bleiben können, auch wieder zurückführen.
Liebe.
Auch positive Gefühle wie die Liebe können politisch sein. Das sieht man beim Thema Ehe für alle. Lange galt in der CDU-CSU Ehe, die gibt es nur zwischen Mann und Frau. Bis Ex-Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende Angela Merkel den Fraktionszwang für die Abstimmung zur Ehe für alle im Juni 2017 aufhebt. Die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag stimmt für die Gleichstellung homosexueller Paare. Die Bundeskanzlerin stimmt dagegen.
Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau. Und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt.
Langeweile.
Zurück zur Langeweile. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass gelangweilte Menschen eher Extremisten wählen und gelangweilte Gesellschaften anfälliger für Kriege sind. Silke Ohlmeier schreibt dazu in ihrem Buch:
Menschen meiden Langeweile, wo sie nur können. Und wenn sie liberale Politik und die demokratischen Parteien als langweilig empfinden, werden sie den Teufel tun, sich dort zu engagieren.
Politikverdrossenheit nicht mehr nur durch Unzufriedenheit, sondern auch durch Langeweile. Dass Langeweile politisch ist, sieht man aber auch daran, wer von ihr am meisten betroffen ist. Laut Soziologin Silke Ohlmeier sind das vor allem die Menschen, die in unserer Gesellschaft am wenigsten Macht haben.
Je nachdem, wie viel Macht, Einfluss, Geld, wie auch immer wir haben, können wir unser Leben selbstbestimmt gestalten.
Leitsymptom der Langeweile ist demnach Ohnmacht. Die Ohnmacht, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Marginalisierte Gruppen haben es da besonders schwer. Kinder in der Welt der Erwachsenen, arme Menschen, alte Menschen oder Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen in einer Gesellschaft, die auf Geld und Leistung gepolt ist. Frauen in einer Gesellschaft, die von und für Männer gemacht ist. People of Color in einer rassistischen Gesellschaft. Adultismus, Klassismus, Sexismus, Ableismus, Ageismus, Rassismus. Schauen wir uns an, wie diese Ismen mit Langeweile zusammenhängen.
Klassismus. Warum arme Menschen eher von Langeweile betroffen sind.
Laut Definition ist Langeweile der unbefriedigte Wunsch nach einer befriedigenden Tätigkeit. Wir wollen etwas tun, das uns Freude bereitet, das Sinn stiftet, werden aber davon abgehalten, zum Beispiel durch Geld. Langeweile-Expertin Silke Ohlmeier.
Kino kostet Geld, Essen gehen kostet Geld, Busfahren, Sport kostet Geld und so weiter und so weiter. Ne? Das sind alles Sachen, die wir so als Gesellschaft auch oft als spannend und interessant definieren, sage ich mal. Also da wird so gezeigt, hey, da pulsiert das Leben, das ist wichtig, das macht Spaß. So. Und gleichzeitig werden aber arme Menschen auch systematisch davon ausgeschlossen und haben halt keinen Zugang zu sehr vielen, ich sag mal, als befriedigend propagierten Tätigkeiten.
Klassismus richtet sich gegen Menschen aus der sogenannten Unterschicht. Neben Geld spielt auch die Bildung eine Rolle. Je höher die Bildung, desto leichter lässt sich Langeweile vermeiden, sagt Silke Ohlmeier. Zum Beispiel bei der Arbeit.
Wenn ich einen hohen Bildungsabschluss habe und meine Qualifikation gefragt ist auf dem Arbeitsmarkt und ich vielleicht einen finanziellen Puffer habe, dann kann ich halt sagen, okay, das war nicht das Richtige, ich gehe woanders hin. Ja, aber wenn ich das alles nicht habe und angewiesen bin auf diesen Job und auch auf diesen Job, um meine Miete zu bezahlen und so weiter, dann bleibe ich darin stecken.
Und was ist mit Menschen, die gar keinen Job haben? Das Gegenteil von Arbeit ist Freizeit. Also etwas Schönes, Erstrebenswertes. Arbeitslosigkeit ist schlechte Freizeit. So nannte es der inzwischen verstorbene Erziehungswissenschaftler Wolfgang Nahstedt. Die Soziologin Silke Ohlmeier schreibt dazu in ihrem Buch Langeweile ist politisch.
Arbeitslose Menschen sollen gelangweilt zu Hause sitzen. Sonst wäre der Druck ja nicht mehr groß genug, sich einen Job zu suchen. So oder so ähnlich lautet wohl die Logik dahinter.
Vielleicht klingt das Mantra bei der Bürgergelddebatte deswegen von Anfang an so, wie hier 2022 bei Kai Whittaker, Bundestagsabgeordneter der CDU.
Arbeit muss sich immer lohnen. Wenn das nicht mehr gilt, gefährden Sie den sozialen Frieden in unserem Land.
Sexismus. Warum Frauen eher von Langeweile betroffen sind.
In einem Online-Forum für Mütter schreibt Userin Nunakel 1994.
Hallihallo, eigentlich bin ich nur kurz hier, um zu jammern. Mir ist so stinklangweilig, das glaubt ihr gar nicht. Geht's euch vielleicht genauso? Habe jetzt noch 2 Monate Elternzeit vor mir, bis ich wieder berufstätig werde. Und das kommt mir einfach so furchtbar lange vor. Dass ich mein Baby liebe und furchtbar gern Zeit mit ihr verbringe, muss ich hoffentlich nicht nochmal erwähnen. Aber einfach dieser immer gleiche Tagesablauf. Nichts Spannendes passiert. Nicht mal meine Tochter ist besonders anstrengend. Ich versuche immer etwas zu unternehmen, aber immer geht das natürlich auch nicht. Mir ist langweilig, langweilig und nochmals langweilig.
Die Antworten unter ihrem Thread reichen von:
Oje, du Arme, noch kann ich mich nicht beschweren, dass mir langweilig wird. Ich habe noch alle Hände voll zu tun mit dem Kleinen, aber er ist auch erst 4 Monate.
Über:
Hey, können gerne tauschen. Mit meiner Tochter wird dir bestimmt nicht fad. Ich wäre froh, mal einen Tag Langeweile zu haben. Zwinker-Smiley.
Bis zu:
Mir ist auch öfters langweilig. Meine Tochter ist auch sehr pflegeleicht. Ich unternehme jeden Tag etwas. Hab 2 Kurse die Woche. Yoga mit Baby und Pekip. Und die restlichen Tage treffe ich mich mit anderen Mamas, meiner eigenen Mutter und Schwiegermutter oder auch einfach mit Freundinnen in deren Mittagspause.
Genau solche Online-Foren hat sich Soziologin Silke Ohlmeier genauer angesehen und die Langeweile von Müttern in der Elternzeit untersucht. Bei den gelangweilten Müttern ist ihr besonders aufgefallen:
Diese Mütter sind da reingegangen mit der Vorstellung, dass Mutterschaft etwas ist, was sie vollkommen erfüllen wird und so ein bisschen auch, dass es sonst eigentlich nicht viel mehr braucht als die Mutterrolle. Und dann haben sie aber ihre Mutterschaft anders erlebt, also eben als langweilig, als ich habe hier nicht genug zu tun oder ich finde, meine Arbeit ist nicht gewertschätzt, mir fehlt meine Erwerbsarbeit und so weiter. Aber gleichzeitig, also anstatt dann zu sagen, da war meine Vorstellung wohl falsch, ich wusste vorher nicht, wie sich das für mich anfühlen wird, haben sie eigentlich weiterhin festgehalten an diesem Ideal und wollten dem entsprechen und dachten dann so, ich habe selbst was falsch gemacht.
Langeweile als individuelles Verschulden und nicht als Systemfehler. Auch bei den Bewältigungsmechanismen hat Silke Ohlmeier ein Muster entdeckt.
Und dazu kommt dann aber auch noch, dass ganz viele Menschen denken, dass Langeweile ein Problem ist von Beschäftigung, Nichtbeschäftigung. Was dann als Handlungsstrategie passiert ist, ist, dass die zu Mutter-Kind-Kursen gegangen sind, irgendwie Zeit totgeschlagen haben, indem sie Einkäufe erledigt haben und so weiter. Aber im Grunde war es noch mehr in dieser Mutterrolle, anstatt irgendwie sich hinzusetzen und zum Beispiel zu überlegen, kann ich mir Care-Arbeit anders aufteilen vielleicht mit meinem Partner?
Dabei sei Langeweile keine entspannte Form von Nichtstun, sondern purer Stress. Müttern zu raten, sie sollen sich eine Beschäftigung suchen und viel rausgehen, sei deshalb kontraproduktiv.
Mütter, gerade auch im ersten Jahr, sind beschäftigt. Ne? Es gibt ja total viel zu tun. Ne? Aber so da irgendwie auch zu verstehen, dass es auch darum geht, die richtige Beschäftigung zu haben. Ne? Also das, was im Einklang mit den eigenen Fähigkeiten und Interessen steht.
Wichtig. Auch Väter können sich in der Elternzeit langweilen. Und nicht alle Mütter langweilen sich bei der Care-Arbeit.
Gleichermaßen habe ich in meinem Datenmaterial auch Mütter gefunden, die Vollzeit zu Hause waren und die sich nicht gelangweilt haben. Und da war dann der große Unterschied, dass diese Mütter ihre Arbeit zu Hause selbst als sehr wertvoll und wichtig erachtet haben.
Bei gelangweilten Müttern spielt es also eine Rolle, dass Care-Arbeit in unserer Gesellschaft nicht wertgeschätzt wird. Und sie selbst auch als weniger wertvoll sehen. Die Lösung gegen Langeweile heißt dann Erwerbsarbeit. Aber was ist mit Menschen, für die es besonders schwer ist, eine Erwerbsarbeit zu finden? Menschen mit Einschränkungen zum Beispiel.
Ableismus. Warum Menschen mit Behinderung eher von Langeweile betroffen sind.
Für Menschen mit Behinderung ist Langeweile nicht die Folge der Behinderung, sondern die Konsequenz der mangelnden Barrierefreiheit, schreibt Silke Ohlmeier in ihrem Buch Langeweile ist politisch. Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen sei Langeweile ein Problem, weil über deren Freizeit bestimmt wird. Und wenn sie diese Freizeit nicht als sinnstiftend empfinden, entsteht Langeweile. Wie es für Menschen mit körperlicher Einschränkung ist, erzählt Alexander Vatterroth. Der 21-Jährige hat von Geburt an eine Spastik. Er kann laufen, aber eingeschränkt. Weil er nicht lange stehen kann, ist für ihn klar, dass er gerne einen Bürojob haben möchte. Deswegen macht er nach seinem Abschluss an der Förderschule eine Ausbildung zum Fachpraktiker für Bürokommunikation. Als er nach der Ausbildung nicht übernommen wird, beginnt die Langeweile.
Und dann habe ich erst mal nach der Ausbildung zu Hause verbracht. Lange Zeit, ein halbes Jahr. Mir war ganz schön langweilig, musste überlegen, was ich mache, dadurch, dass ich halt nicht von zu Hause weggekommen bin.
Seitdem ist Alexander Vatterroth auf Jobsuche.
Ich habe mich zum Beispiel auch einer Druckerfirma in Landshut beworben oder auch in verschiedenen Firmen beworben, wo ich auch viele Absagen bekommen habe. Dadurch den Schwerbehindertenausweis habe ich halt in Firmen wenig Chancen, eher so in Behörden. Also die laden mich ja dann auch ein, weil sie ja müssen, wegen dem Schwerbehindertenausweis. Und in Firmen allgemein gar keine Chancen, ja.
Es gibt in Deutschland noch eine andere Personengruppe, die es systematisch schwer hat, Arbeit zu bekommen. Oder besser gesagt, die systematisch davon abgehalten wird, zu arbeiten. Geflüchtete.
Rassismus. Warum People of Color eher von Langeweile betroffen sind.
Die polnischen Langeweileforscher Isabella Wagner und Mariusz Finkielstein haben für eine Studie ein Flüchtlingslager in Südeuropa untersucht. Dort sind sie auf ein Phänomen gestoßen, das sie strategische Langeweile nennen. Also Langeweile, die von der Lagerleitung gezielt als Instrument benutzt wird, um die Geflüchteten zu kontrollieren. Die These? Menschen, die gelangweilt sind, lassen sich besser leiten, weil sie antriebslos und lethargisch sind. So gab es in dem Lager, das Wagner und Finkielstein besucht haben, weder Internet noch Fernsehen. Und als Landwirte aus der Umgebung kamen, um im Lager nach Erntehelfern zu fragen, wurden sie von der Lagerleitung weggeschickt. Und das, obwohl Arbeit ein zentraler Bestandteil für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist. Das sagt auch Nakib Hakimi vom Bayerischen Flüchtlingsrat.
Und wenn die Menschen von anderen Ländern hier kommen, sie sind nicht von Fauligkeit gekommen, sie sind nicht einfach, weil sie das Lust drauf hatten, dann sollte schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt gehen, damit sie sich integrieren können, damit die auch die Gesellschaft, die Werte und die Schätze auch in Deutschland zu verstehen.
Die Situation für Geflüchtete am deutschen Arbeitsmarkt änderte sich in der Vergangenheit immer wieder. Wurden in den 1970er Jahren noch systematisch Arbeitserlaubnisse erteilt, führte die steigende Zahl von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in den 1980er Jahren dazu, dass die Bundesanstalt für Arbeit im ersten Jahr nach der Ankunft keine Arbeitserlaubnisse mehr vergab. 1997 sorgte Arbeitsminister Norbert Blüm mit dem sogenannten Blüm-Erlass dafür, dass Geflüchtete überhaupt nicht mehr arbeiten durften. Der Grund? Die hohe Arbeitslosigkeit damals. Das Narrativ? Ausländer nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg. Heute gilt Arbeitsverbot in den ersten 3 Monaten, dann stufenweise Lockerung, aber nur, wenn man nicht aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommt. Da gilt das Arbeitsverbot grundsätzlich. Das Narrativ: Ausländer haben es auf die Sozialleistungen abgesehen und sollen so schnell wie möglich arbeiten. Das neue Schlagwort heißt Arbeitspflicht. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen ist so schwer. Und wer sein Leben nicht selbstbestimmt führen kann, kann kaum im Einklang mit seinen Interessen und Fähigkeiten leben. Langeweile ist bei Geflüchteten also vorprogrammiert. Klassismus, Sexismus, Ableismus, Rassismus. In all diesen Diskriminierungsformen steckt chronische Langeweile. Aber Langeweile ist intersektional. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftritt, steigt, je mehr marginalisierten Gruppen jemand angehört. Menschen mit wenig Geld betroffen. Menschen mit wenig Geld und Migrationsgeschichte stärker betroffen. Frauen mit wenig Geld und Migrationsgeschichte noch stärker betroffen. Minderjährige Frauen mit wenig Geld und Migrationsgeschichte noch viel stärker betroffen. Langeweile ist also nicht nur ein individuelles, sondern auch ein strukturelles gesellschaftliches Problem. Sie ist eine Folge von Machtverhältnissen und deswegen politisch.
Das war ein Beitrag von Nicole Ficocello, die sich die Frage gestellt hat, warum Langeweile auch politisch ist. Viele weitere, nicht langweilige Radio-Wissen-Podcasts stehen Ihnen in der ARD-Audiothek zur Verfügung und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Folgen in die Shownotes gestellt.